Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fat.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Inna arsalnaka shahidan. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesen beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 4. Februar 2022, gleich dem 15. Bahman 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich der Siegesdekade, erneute islamische Zivilisation. Dann geht es weiter mit einem weiteren Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Hadi, Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Irans und Iraks erörtern Sicherheitsentwicklungen in der Region. Irans Außenminister hofft auf Zusammenarbeit zwischen Teheran und Riad bei der Lösung regionaler Konflikte. Bahrain und Israel unterzeichnen Sicherheitsabkommen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Irans und Iraks erörtern Sicherheitsentwicklungen in der Region. Die Außenminister der Islamischen Republik Iran und Iraks haben in einem Telefongespräch die Entwicklungen in der Region und die Notwendigkeit erörtert, Anstrengungen zu unternehmen, um den Krieg im Jemen zu beenden. Hossein Amir Abdullahian sprach am Donnerstag telefonisch mit dem irakischen Außenminister vor Ort Hossein über die jüngsten Entwicklungen in den bilateralen Beziehungen sowie über regionale und internationale Themen von gemeinsamen und gegenseitigem Interesse. Beide Außenminister hoben zugleich die hervorragenden Beziehungen zwischen den beiden Bruder- und Nachbarländern hervor. In einem anderen Teil des Gesprächs konsultierte der irakische Außenminister mit seinem iranischen Amtskollegen den Stand der Wiener Gespräche und hob die Bedeutung der Fortsetzung der Teheran-Riad-Gespräche und ihre positiven Auswirkungen auf die Vertiefung und Stabilisierung von Frieden und Sicherheit in der gesamten Region hervor. Amir Abdullahian und Fuad Hossein betonten zudem die Fortsetzung der Konsultationen sowie des Gedankenaustauschs beider Länder, um ihre Interessen und die aller Länder und Nationen in der Region zu sichern. Irans Außenminister hofft auf Zusammenarbeit zwischen Teheran und Riad bei der Lösung regionaler Konflikte. Irans Außenminister hat Saudi-Arabien und die Islamische Republik Iran als zwei wichtige Länder in der Region und der islamischen Welt bezeichnet. In einem Telefongespräch mit dem Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, Hossein Ibrahim Taha, äußerte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian am Donnerstagnachmittag die Hoffnung, dass der Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zur Lösung der Konflikte und Probleme in der Region und der islamischen Welt beitragen würden. Amir Abdullahian sprach auch Themen, die die islamische Welt betreffen, an, sowie den Prozess der bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen Iran und der Organisation der Islamischen Zusammenarbeit, die Wiedereröffnung der Vertretung Irans bei der OIC und regionale Themen von gemeinsamem Interesse. In diesem Telefongespräch begrüßte der Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit die aktive Beteiligung der Vertretung der Islamischen Republik Iran in dieser Organisation und bezeichnete die Rolle Irans als Gründungsmitglied und aktives Mitglied der Organisation für Islamische Zusammenarbeit als sehr wichtig und effektiv. Ibrahim Taha bekräftigte zudem, dass die OIC nicht in der Lage sein wird, die Probleme der islamischen Welt ohne die aktive Beteiligung und Zusammenarbeit aller islamischen Länder zu lösen, und äußerte die Hoffnung, dass alle Brüder und Mitglieder diese Organisation bei anstehenden Arbeiten voll unterstützen. Der Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit versicherte dabei seine Unterstützung für Gespräche zwischen Iran und Saudi-Arabien, bezeichnete die Probleme zwischen islamischen Ländern als bedauerlich und rief muslimische Brüderländer zu Frieden und Dialog auf. Bahrain und Israel unterzeichnen Sicherheitsabkommen. Bahrain hat ein Sicherheitsabkommen mit dem israelischen Besatzungsregime unterzeichnet, das den Weg für eine gemeinsame nachrichtendienstliche und militärische Zusammenarbeit zwischen dem Al-Khalifa-Regime und dem israelischen Besatzungsregime ebnet. Das Sicherheitsabkommen wurde am Donnerstag bei einem Treffen zwischen dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz und dem bahrainischen König Ahmad bin Isa Al-Khalifa in Manama unterzeichnet. Die beiden Seiten erörterten bilaterale Beziehungen und den Weg der gemeinsamen Zusammenarbeit sowie Möglichkeiten zur Unterstützung und Entwicklung dieser Kooperation in verschiedenen Bereichen. Zuvor hatte sich der israelische Kriegsminister mit Admiral Brad Cooper, Kommandeur der 5. US-Flotte in Bahrain, getroffen, um den Schutz internationaler Schifffahrtsrouten vom Persischen Golf bis zum Roten Meer zu erörtern. Der israelische Kriegsminister Benny Gantz traf am Mittwoch zu seinem ersten offiziellen Besuch in Bahrain ein. Als Vergeltung untersagt Russland der Deutschen Welle die Arbeit in Moskau. Als Reaktion auf das Verbot des deutschsprachigen russischen Nachrichtensenders Russia Today, RT, in Deutschland hat Russland ein Sendeverbot für die Deutsche Welle in Moskau verfügt. Dazu teilte das russische Außenministerium in einer am Donnerstag abgegebenen Erklärung mit, Russland habe auf den unfreundlichen Schritt Deutschlands reagiert, RT-Sendungen auf Deutsch zu verbieten. In der Erklärung heißt es, das Nachrichtenbüro der Deutschen Welle wird geschlossen und allen Mitarbeiter des Zentrums in Russland wird die Akkreditierung entzogen. Auch Sendungen der Deutschen Welle über Satellit wurden in Russland verboten. Das Auswärtige Amt sieht die deutsch-russischen Beziehungen erneut belastet. Die Maßnahmen entbehren jeglicher Grundlage und stellen eine erneute Belastung für die deutsch-russischen Beziehungen dar, erklärte eine Sprecherin. Die ARD-Vorsitzende und RBB-Intendantin Schlesinger kritisierte, dass mit dem Verbot der Deutschen Welle die freie Berichterstattung radikal eingeschränkt werde. Als eine weitere Maßnahme wird Russland zudem mit dem Einreiseverbot für alle am RT-Verbot in Deutschland beteiligten Personen reagieren. Die Liste dieser Personen wird allerdings nicht veröffentlicht. Moskau hat zuvor vor Vergeltungsmaßnahmen gewarnt, nachdem es Druck aus Berlin gegen das russischsprachige RT-Nachrichtennetzwerk auf dem Eutelsat-Satelliten der Europäischen Union gegeben hat. Laut Sputnik wurde die Ausstrahlung des deutschsprachigen 24-Stunden-Senders RT auf Druck aus Berlin komplett eingestellt. Biden rühmt sich keiner US-Opfer bei illegalen Angriffen in Syrien. US-Präsident Joe Biden hat behauptet, dass bei einem amerikanischen Militärangriff in Syrien am Mittwochabend der Anführer der Terrorgruppe IS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, getötet wurde. Er feierte es, dass bei der Operation kein Amerikaner gestorben ist, während Anwohner berichteten, dass mehrere syrische Frauen und Kinder bei dem Angriff ums Leben kamen. Gestern Abend haben die US-Streitkräfte im Nordwesten Syriens auf meine Anweisung erfolgreich eine Operation zur Terrorismusbekämpfung durchgeführt, um das amerikanische Volk und unsere Verbündeten zu schützen und die Welt zu einem sichereren Ort zu machen, sagte Biden am Donnerstag in einer Erklärung. Dank der Fähigkeiten und des Mutes unserer Streitkräfte haben wir Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, den Anführer von IS, vom Schlachtfeld genommen. Alle Amerikaner sind sicher von der Operation zurückgekehrt, fügte Biden hinzu. Das Pentagon gab den Angriff der US-Spezialeinheiten am Mittwochabend bekannt und nannte sie erfolgreich, weil es keine amerikanischen Opfer gab. Unter Berufung auf lokale Quellen sagte der in Doha ansässige Sender Al Jazeera am Donnerstag, dass mindestens 13 Menschen, darunter 6 Kinder und 4 Frauen, bei dem US-Angriff in Idlib getötet wurden, der letzten Hochburg der vom Ausland unterstützten Milizen in Syrien, nach fast 11 Jahren. Ein Bewohner sagte, Rettungskräfte hätten die Leichen der Opfer aus den Trümmern eines mehrstöckigen Gebäudes gezogen. Wir wachten um 1 Uhr morgens vom Geräusch von Hubschraubern auf und dann hörten wir gegen 3 Uhr morgens ein Trommelfeuer von Angriffen, sagte Abu Fahed al-Homsi, ein vertriebener Syrer, der einen Block vom Ziel entfernt lebt, am Donnerstag der Al Jazeera. Iranischer Wissenschaftler produziert Space Shuttle Energie aus Plastikmüll. Ein iranischer Wissenschaftler hat einen fortschrittlichen Bioreaktor zur Stromerzeugung für Raumfähren entwickelt, der die neuartige mikrobielle Brennstoffzellentechnik nutzt, um Kunststoffabfälle in einem Prozess, den er als schnellsten und effizientesten der Welt bezeichnet, in Strom umzuwandeln. Der hochmoderne Reaktor wurde von Hamid Milani, einem Forscher und Arzt aus der nordiranischen Provinz Mosandaran, entworfen. Er zersetzt auch verschiedene Arten von Kunststoffabfällen in kürzester Zeit und löst so das Problem des Recyclings von Abfällen im Weltraum. Das hochmoderne Reaktorsystem zur Stromerzeugung, das in Raumfahrzeugen eingesetzt werden soll, ist das erste seiner Art auf der Welt. Es kann Kunststoffabfälle mit Hilfe der mikrobiellen Brennstoffzellentechnologie in Bioelektrizität umwandeln, sagte Milani laut IRNA am Freitag. Das Projekt besteht aus 2 Reaktoren der neuen Generation, die verschiedene Arten von Kunststoffen in 14 Stunden in ihre Bausteine umwandeln können, was die kürzeste Zeit für die Kunststoffersetzung weltweit unter Verwendung des im Prozess erzeugten Kohlenstoffs und des fortschrittlichen mikrobiellen Brennstoffzellensystems zur Erzeugung des vom Raumfähren benötigten Stroms ist, fügte er hinzu. Das Problem des Recyclings von Abfällen im Weltraum ist ein wichtiges Problem für Astronauten. Laut Milani beträgt die Abfallmenge, die während einer Weltraummission anfällt, etwa 2500 Kilogramm pro Jahr. Der iranische Forscher wies darauf hin, dass sein Projekt effizienter, einfacher und schneller sei als andere Plastikersetzungsmethoden auf der Welt. Bisher wurden mechanische und chemische Methoden verwendet, um verschiedene Arten von Kunststoffen zu zersetzen, und nur wenige Länder, darunter die Vereinigten Staaten und Japan, haben die neuartige Biotechnologie zum Zersetzen von Kunststoffen entwickelt, fügte er hinzu. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1 Grad, Mashhad 4 Grad, Isfahan 9 Grad, Shiraz 9 Grad und Bandarabas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Washington hört nicht auf, trotz fehlender Tatsachen, Russland Invasionspläne im Nachbarland Ukraine vorzuhalten. Obwohl der einzige Aggressor in Europa seit mehr als 30 Jahren die US-geführte NATO ist. Die NATO will den Vertrag mit Russland weiterhin brechen und behält sich vor, zusätzliche Truppen und Waffen an Russlands Grenze zu stellen. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, sagt im Gespräch mit Pars Today, dass Widerstand der Bevölkerungen gegen NATO-Aggression einzige Chance für den Frieden in Europa ist. Ruhige Vernunft und militärische Stärke Russlands reichten nicht aus. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hostel, also Sie bestreiten, dass Russland Soldaten an der ukrainischen Grenze hat, denn das ist da die Hauptforderung, oder der Abzug dieser Truppen ist der Hauptforderung, die Hauptforderung der westlichen Seite.
Nein, das bestreite ich gar nicht. Natürlich hat Russland überall an seinen Grenzen Truppen. Das ist nun mal weltweit so üblich. Das versteht sicher auch Washington. Aber die haben ja eine etwas andere Situation. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Staaten hat eigentlich, die USA Truppen. Ich habe das vergessen, aber es waren so um die 100. Und das sind Dinge, die muss man in fremden Staaten, meine ich jetzt, nicht in eigenen Bundesstaaten. Und das sind Dinge, da muss man eben klar unterscheiden. Russland hat selbstverständlich an den Grenzen auch zum Westen Truppen. Diese Truppen betragen etwa 100.000 Mann. Da sind allerdings die Truppen, die bei Weißrussland stehen, schon drin. Eine Umzingelung der Ukraine ist russischerseits nicht möglich. Das gibt die Geografie nicht her. Man hat eine Frontlinie, was vielleicht im Süden durch die nun zu Russland gehörende Krim gegeben ist, ist, dass man dann sagen kann, von zwei oder von anderthalb Seiten aus, genauer gesagt, sei die Ukraine mit russischen Truppen konfrontiert. Ja, aber allesamt eben nicht stark genug, um einen Angriff zu führen. Das ist die Lage jetzt. Und dass man eben sagt, die Russen sollten sich zurückziehen, gut, Forderungen kann jeder mal irgendwann stellen. Trotzdem muss irgendwie auch untersucht werden, wie sinnvoll ist das. Und das ist in diesem Fall nicht sinnvoll. Diese Truppen sind alle zig Kilometer von den Grenzen entfernt und sitzen da und sind eine ganz normale, wie soll man sagen, Grenzsicherung in Friedenszeiten. Die Russen haben insgesamt eine Armee von einer knappen Million, 900.000 Mann, wie man weiß. Die Amerikaner haben übrigens alleine das Doppelte. Und in diesem Punkt muss man eben auch feststellen, dass das nicht überdimensional ist und dass eben diese Armee ja nicht zu einem größeren Teil, ich will mal sagen 200.000-300.000 Mann, an den Grenzen zu Resteuropa sozusagen aufgestellt ist, sodass man tatsächlich von einem aggressiven Verhalten Russlands hier nicht ausgehen kann. Allerdings, wenn man die Gegenseite ansieht, die NATO und was die USA so treiben und die ganze Rhetorik, dann kann ich feststellen, die Aggression liegt einseitig, leider Gottes, beim Westen.
Herr Hossel, da sind zwei Forderungen, die einander gegenüberstehen. Ja. Aber es, bei den beiden Forderungen geht es um Abzug der Truppen. Wer soll überhaupt den ersten Schritt machen? Denn die Lage kann nicht so weiter eskalieren. Da muss man sich auch für Entspannung einsetzen. Wer soll den ersten Schritt machen?
Also es wäre meiner Ansicht nach hilfreich, und das würden die Russen sofort unterschreiben, wenn die NATO sich nur dazu bequemen würde, einfach sich gemäß NATO-Russland-Vereinbarung zu verhalten. Und das bedeutet, dass diese 12.000 oder inzwischen mehr rollierenden NATO-Truppen in der Ukraine einfach mal nach Hause fahren, dauerhaft. Die braucht man nicht mehr. Und dann muss man eben schauen, was hat es denn mit NATO-Truppen in Litauen auf sich und braucht man wirklich eine neue Basis für amerikanische Atom-U-Boote in Norwegen, wo doch die norwegische Regierung schon gesagt hat, dass sie diese Basis nicht möchte. Also das sind so Dinge. Nur mal so eine kleine Sache am Rande. Ja. Die US-Kommentare, als die Russen mit 2.000 Mann im Sinne ihrer Bündnisverpflichtungen nach Kasachstan geeilt sind, wo ein unter Beteiligung der CIA sich ausweitende Unruhe mit eingebautem Putschversuch sozusagen, der eben jämmerlich gescheitert ist, stattgefunden hatte, da hat dann US-Außenminister Blinken gesagt, naja, wenn du einen Russen im Haus hast, den wirst du nicht wieder los. Nun, zwei Wochen später waren die Russen wieder weg, aber die USA sitzen bis jetzt noch im Irak und sie sitzen überall und sie gehen nicht wieder weg. Sie sitzen ja auch knapp 40.000 Mann stark in Deutschland und gehen nicht wieder weg. Das sind ja alles so Dinge, bei denen man eben klar sagen muss, Da wird wieder Russland angeklagt für Dinge, die eigentlich vorwiegend die USA selber machen. Und zwar in so einzigartiger Weise, dass kein Staat der Welt als so aggressiv bezeichnet werden kann wie die USA. Und das ist schwierig, finde ich. Und unter diesen Umständen ist es angemessen, von den USA ausnahmsweise mal zu verlangen, oder nicht ausnahmsweise zu verlangen, sondern verlangen tun wir es ja ständig, sondern zu verlangen, dass sie ausnahmsweise mal einen Vertrag wieder erfüllen könnten, nämlich hier den NATO-Russland-Vertrag.
Herr Holster, ein weiterer wichtiger Streitpunkt ist die NATO-Osterweiterung. Russland verlangt den Stopp dieses Prozesses. Das gilt vor allem für die Ukraine, denn Russland befürchtet, dass ein ukrainisches NATO-Mitglied Krim einfach angreifen könnte. Also das ist auch ein Punkt, den man einfach verstehen muss.
Ja, das ist natürlich eine ganz ernste Sache. Es hatte ja, als die Sowjetunion zusammenbrach und die sowjetischen Truppen überall sich zurückzogen, klare Äußerungen aus dem Westen gegeben, dass man natürlich die NATO nicht ausweiten wolle. So, daraufhin hat sich Russland damit zufrieden gegeben. Das war ein großer Fehler. Deswegen ist der damalige Staats- und Regierungschef Gorbatschow eben auch in der Heimat praktisch in Ungnade gefallen. Er hätte sich das schriftlich geben müssen, da hätten Verträge abgeschlossen werden müssen in dieser Richtung, dass es nicht passiert. Und sonst hätte er sich nicht zurückziehen dürfen. So macht man das normalerweise auch und das ist hier nicht passiert. Und nun, was übrigens die Sache sehr entspannt hat natürlich, alle waren daraufhin sehr glücklich, Russland wurde gelobt, Gorbatschow wurde gelobt. Problem, der Westen hat sich wieder an nichts gehalten und ist einfach nachgerückt. Und diese Dinge müssen natürlich auf die Dauer mal geheilt werden. Genauso wie man auch nicht immerzu weiter, hier wieder General Schönbach, darauf herumhacken kann, dass sich die Krim in ungeheuerlicher Einmütigkeit entschlossen hat, zu Russland zu gehören, wo sie eigentlich hingehört. Und das sind so Dinge, das muss mal aufhören. Also die NATO-Mitgliedschaft, die Ausweitung ist eine Schwierigkeit. Wir haben ja noch eine ganz andere Schwierigkeit. Wir haben ja nun angesichts der Aggression des Westens gegen Russland immer die Angst, dass plötzlich unsere amerikanischen Freunde auf die glorreiche Idee kommen, sich ungefähr so zu verhalten wie Adolf Hitler und tatsächlich irgendwelche Menschen in russische Uniformen zu stecken und die vor irgendwelchen Kameras irgendwo herumhüpfen zu lassen. Und dann behauptet man, oha, die, wie soll man sagen, Invasion Russlands in der Ukraine hat soeben begonnen. Die russischen Truppen haben um 5.45 Uhr, ich werde jetzt ein wenig ironisch, die Grenzen in die Ukraine überschritten. Und was dann? Unsere Medien lügen so gewaltig, dass eine solche Lüge, wie soll man sagen, für die eigentlich nur normales Brot ist. Und unter diesen Umständen lässt sich ganz leicht ein Weltkrieg vom Zaune brechen, basierend auf einer solchen Lüge. Adolf Hitler hat das gekonnt, warum sollte Washington das nicht können?
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Siegesdekade. Erneute islamische Zivilisation. Bleiben Sie dran. Von den unterdrückten Völkern haben sich nur wenige zu einer Revolution aufgerafft, und unter den Nationen, die sich zur Revolution erhoben haben, sind nur wenige zu sehen, die siegten und die Ideale ihrer Revolution bewahren konnten. Die Revolution des iranischen Volkes aber hält 43 Jahre nach ihrem Sieg immer noch stolz an ihren Idealen fest und konnte trotz aller scheinbar unwiderstehlichen Verlockungen ihre Größe und ihre Devisen erhalten. Die Islamische Republik Iran hat einer langen historischen Abweichung ein Ende bereitet. Der Iran, der unter der Pahlavi-Dynastie und den Qajaren große Erniedrigungen und Rückständigkeit erlebt hatte, betrat den Weg zum Erfolg. Die iranische Bevölkerung hat mit ihrem nationalen Wille anstelle des üblen Schah-Regimes eine Volksregierung an die Macht gebracht. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, hat hinsichtlich der Rückständigkeit des Irans, welche die Pahlavi-Dynastie hinterließ, und hinsichtlich der Fortschritte nach dem Sieg der Islamischen Revolution gesagt: Bevor der Islam über dieses Land herrschte, waren wir im wahrsten Sinne des Wortes ein rückständiges Volk. Wir waren völlig abhängig, rückständig auf dem Gebiet der Wissenschaft und auf dem Gebiet der Politik und dem gesellschaftlichen Bereich. Aber heute haben die Fortschritte der Islamischen Republik sogar unsere Feinde gezwungen, diese einzugestehen. Wir stehen heute hinsichtlich des wissenschaftlichen Ranges, der technologischen Stufe mit fortschrittlichen Ländern in einer Reihe. Die islamische Gemeinschaft kann bei einem dschihadhaften und tatkräftigen Einsatz eine islamische Zivilisation, die zum jetzigen Zeitalter passt, entwerfen. Das Fundament für sie legen, sie fruchtbar machen und der Menschheit vorstellen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution gab anlässlich des 40. Siegesjubiläums der Revolution eine Erklärung unter dem Titel »Zweiter Schritt der Revolution« mit grundlegenden Empfehlungen für einen großen Dschihad zur Errichtung eines großen islamischen Irans heraus. Diese Erklärung hat den Charakter einer Charta für die zweite Phase der Arbeit an dem eigenen Charakter der Gesellschaft und der Zivilisation. Sie soll die Revolution dem großen Ideal der Herstellung einer erneuten islamischen Zivilisation und der Vorbereitung auf das Erscheinen des Imam Mahdi näher bringen. Ayatollah Khamenei sagt über die erneute islamische Zivilisation: In der erneuten islamischen Zivilisation tritt die Spiritualität neben der Materialität und treten Moralität und Religiosität zusammen mit dem Fortschritt im materiellen Leben auf. Danach wird die erneute islamische Zivilisation, nachdem die Ideale und Werte der Revolution den Menschen in den Muslimstaaten vorgestellt wurde, Wirklichkeit werden. Auf dem Weg zu diesem Ziel müssen sich die Gelehrten des Islams und die Muslime auf der Welt als die wichtigsten Werber für die Grundlagen der erneuten islamischen Zivilisation betrachten und sich ernsthaft für ihre Gestaltung einsetzen. Ayatollah Khamenei sagte über die Gestalt der erneuten islamischen Zivilisation, dass sie aus zwei Teilen besteht. Zum einen der instrumentale Teil dieser Zivilisation und zum anderen die wahrhaftige Zivilisation. Gemäß seinen Ausführungen besteht der instrumentale Teil in den Werten, die als Fortschritt des Landes bezeichnet werden, wie Wissenschaft, Erfindungen, Industrie, erfolgreiche Politik und Wirtschaft, politische und militärische Stärke, internationales Ansehen. All dies sind Instrumente der Zivilisation. In diesen Bereichen hat die vom befugten Rechtsgelehrten geführte Religionsgemeinde Irans bereits hohe Rangstufen erreicht. Thank you. Nach Ansicht des Revolutionsoberhauptes besteht der eigentliche, wahrhaftige Teil der erneuten islamischen Zivilisation aus jenem Lebensstil und jenen Dingen, die den Kern unseres Lebens ausmachen, wie Fragen der Familie, Art der Eheschließung und der Unterkunft, der Bekleidung, des Konsummodells, der Ernährung und der Freizeitgestaltung, des Gewerbes und der Arbeit, des Verhaltens am Arbeitsplatz, an der Universität, in der Schule und in den Medien, in den Händen der Menschen, im Verhalten mit Freunden und gegenüber Feinden und gegenüber Fremden. Dies sind die wichtigsten und eigentlichen Bestandteile der Zivilisation, die den Kern und Inhalt des menschlichen Lebens bilden, und aufgrund dieser Lehren entsteht die religiöse, vom Gottesfreund angeführte Gemeinde. Gemäß Anweisung des Heiligen Korans gilt ein Wachstum auf materieller und wissenschaftlicher Ebene dann als Zivilisation, wenn die Gesellschaft und die Menschen den Weg zu dem gottgewollenen Ziel einschlagen. Der Prophet des Islams, Friede sei mit ihm, hat das Prinzip der Einheit Gottes als das oberste Gebot seiner Mission verkündet. Der Prophet hat das Fundament für die islamische Einheit und Zivilisation gelegt und zahlreiche Veränderungen in der Gesellschaft, Kultur, Politik und Wissenschaft bewirkt. Und so konnte der Islam in kurzer Zeit eine große weltweite Zivilisation begründen. Die vom Gottesfreund angeführte und vom Glauben an den einen Gott geprägte Religionsgemeinschaft und die islamische Zivilisation, die aus ihr hervorgeht, werden durch die Anerkennung der Herrschaft Allahs verwirklicht. Ayatollah Khamenei, Oberhaupt der Islamischen Republik Iran, ist der Überzeugung, dass eine Gesellschaft, die in allen ihren Angelegenheiten die Lehre von der Einheit Gottes zugrunde legt, an alle guten Dinge des Aufbaus einer Zivilisation gelangt und eine große, fest verankerte Zivilisation hervorbringt. Mit den Worten des Heiligen Korans gibt es in der Welt zwei Arten von Zivilisation. Die eine ist geprägt durch Gottes Führung und die andere durch die Anführung durch Abgötter. Im Vers 257 der Sure 2, Baqarah, heißt es: Allah ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den Finsternissen heraus ins Licht. Diejenigen aber, die ungläubig sind, deren Schutzherren sind die falschen Götter. Sie bringen sie aus dem Licht hinaus in die Finsternisse. Das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Aus islamischer Sicht bedeutet wahre Zivilisation daher, die Dunkelheit verlassen und das Licht betreten. Demgemäß ist der Mensch zivilisiert, wenn er das Licht erreicht und erleuchtet ist. Laut der korankonformen Weltanschauung gibt es nur einen Weg, der zu Gott hinaufführt. Und dieser beruht auf der Einheit der islamischen Gemeinschaft und der Herstellung der erneuten islamischen Zivilisation. Ayatollah Khamenei, Oberhaupt der Islamischen Revolution, sagt über die Pflichten der Religionsgemeinde für die Verwirklichung der erneuten Islamischen Revolution: Die islamische Welt hat heute die Aufgabe, wie der Islam und wie der Prophet, dieser Welt Leben einzuhauchen, eine erneute Atmosphäre zu schaffen und einen neuen Weg zu eröffnen. Wir nennen diese Erscheinung, auf die wir hoffen, erneute islamische Zivilisation. Wir müssen eine erneute islamische Zivilisation für die Menschheit anstreben. Das ist sehr verschieden von dem, was die Mächtigen sich für die Menschheit ausgedacht haben und auf sie anwenden. Es soll nicht bedeuten, andere Gebiete zu besetzen. Es soll nicht bedeuten, gegen die Rechte der Nationen zu verstoßen. Es soll nicht bedeuten, die eigene Moral und Kultur einem anderen Volk aufzuzwingen. Es soll bedeuten, den Völkern das göttliche Geschenk zu überreichen, damit sie aus freien Stücken aufgrund eigener Entscheidung und aufgrund eigener Beurteilung den rechten Weg wählen. Der Weg, auf den heute die Mächtigen der Welt die Völker getrieben haben, ist der falsche Weg und ein Irrweg. Heute besitzt die islamische Welt dank der islamischen Revolution Iran und ihres Erhalts die Kapazität zur Bildung einer vom religiösen Vorsteher gelenkten Gemeinschaft und zum Wiederaufbau der islamischen Zivilisation. Der wahre Islam, den die islamische Revolution Iran verteidigt, konzentriert sich auf die Gemeinsamkeiten und nicht auf Unterschiede. Daher hat Ayatollah Khamenei in seiner Position als Anführer der Revolution gesagt: Die Einheit ist keine politische Taktik, sondern sie geht auf den festen Glauben daran zurück, dass die islamische Weltgemeinde sich vereinen muss. Der erste Schritt für den Zusammenschluss in der islamischen Welt besteht darin, dass sich die muslimischen Gesellschaften, Regierungen, Völker und Rechtsschulen davon enthalten, einander anzugreifen und zu schaden, und dass sie sich gegenüber dem gemeinsamen Feind zusammenschließen. Im Rahmen darauf folgender Schritten müssen die islamische Länder gemeinsam um Wissen, Vermögen, Sicherheit und politische Macht bemüht sein und zusammenarbeiten mit dem Ziel der Erreichung der erneuten islamischen Zivilisation. Die Islamische Revolution Iran begeht im Februar 2022 ihr 43. Siegesjubiläum, obwohl die böswilligen Feinde seit Anfang an Pläne zu ihrer Vernichtung geschmiedet haben. Aber ihre Freunde überall auf der Welt sehen, dass sie stolz die Probleme hinter sich bringt und erstaunliche Erfolge erzielt. Sie schöpfen Hoffnung und grüßen dieses Volk und die Generation, die diese Revolution begonnen hat und die ihren hohen Zielen treu geblieben ist, und hoffen gemeinsam mit uns auf das Erscheinen des Retters der Welten, Imam Mahdi, und die Bildung der erneuten islamischen Zivilisation auf der Grundlage des wahren Islams des Propheten Mohammeds. Möge Gott das Erscheinen Imam Mahdis beschleunigen. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Hadi, Friede sei mit ihm. Weiterhin guten Empfang.
Es nähert sich wieder der Tag des Märtyriums eines Edlen aus der Nachkommenschaft des Propheten des Islams, Friede sei ihm und seinem Hause. Dieser Edle ist Imam Ali Nari, auch unter dem Beinamen Hadi a.s. bekannt. Er wurde 254 Jahre nach der Hijra im Gefolge eines Komplotts der Abbasiden-Kalifens Mu'taz zum Märtyrer. Aus diesem Anlass kondolieren wir allen Freunden des Prophetenhauses. Der Prophet des Islams hat die Edlen aus seinem Hause mit einem rettenden Schiff verglichen und gesagt: Die aus meinem Hause sind wie die Arche Noah, und wer dieses Schiff besteigt, wird Rettung finden. Wer sich nach den Ratschlägen des heiligen Korans und nach den weisen Worten und dem Vorbild des Prophetenhauses richtet, befindet sich auf einem klaren Rettungsweg. Von den 33 Jahren, in denen Imam Hadi a.s., der Imam, der geistig-politische Schutzherr der Gläubigen war, hat er 13 Jahre in Medina verbracht. In dieser Zeit hat er sich für die Verbreitung der Grundlagen der islamischen Kultur und Überzeugung und der Rechtleitung der Muslime eingesetzt. Schon als Kind war Imam Hadi mit Wissen gesegnet. Der Abbasiden-Kalif Mu'tasim schickte einen Lehrer, der gegen die Prophetenfamilie eingestellt war, zu dem Nachkommen des Propheten. Dieser Lehrer hieß Junaidi und war ein Meister der arabischen Literatur. Eines Tages fragten ihn die Leute von Mu'tasim, wie weit das Kind mit dem Lernen sei. Junaidi aber fragte verärgert: Das Kind? Welches Kind denn? Bei Gott, in dieser Stadt wüsste ich niemanden, der so gelehrig ist wie er. Jedes Mal, wenn ich gestützt auf meinen Wissensschatz auf einen Punkt hinweise, von dem ich glaube, dass ich selbst zu diesem Ergebnis gelangt sei, öffnet er zum gleichen Thema für mich die Tore zur Wahrheit. Manchmal bitte ich ihn, eine Sure aus dem Koran zu lesen. Er trägt sie so schön vor, dass ich in Erstaunen versetzt werde. Subhanallah, woher besitzt er nur all dieses Wissen? So sprach dieser Gelehrte über Imam Hadi: Die Schar der Wissensdürstigen, die sich um Imam Hadi versammelten, war groß. Die Freunde des Prophetenhauses, deren Anzahl damals wieder erheblich gewachsen war, kamen vor allen Dingen aus Iran, Irak und Ägypten zu ihm. Viele schickten ihm auch ihre Fragen zu, damit Imam Hadi sie beantwortet. Das alles war allerdings für den Abbasiden-Kalifen Mutawakkil sehr unerfreulich. Daher zwang er den Imam, die Stadt Medina zu verlassen, und holte ihn nach Samarra im heutigen Irak, welches damals der Sitz des Kalifats war. Yazdad, ein christlicher Arzt zu Hofe des Abbasiden-Herrschers, hat dazu wie folgt berichtet: Wie ich gehört habe, beabsichtigt Mutawakkil mit der Beordnung von Ali ibn Muhammad Imam Hadi nach Samarra zu verhindern, dass sich die Bevölkerung, insbesondere die bekannten Persönlichkeiten und Denker, um ihn herum versammeln und dadurch die Regierung den Abbasiden aus der Hand gleitet. Yahya ibn Harsameh war es, der im Auftrag von Mutawakkil beauftragt worden ist, den Imam mit seiner Familie nach Samarra zu holen. Unterwegs lernte er die hohe Moral des Imam kennen und war beeindruckt von ihm. Imam Hadi schmückten hohe menschliche Eigenschaften und er ist deswegen von vielen Persönlichkeiten gelobt worden. Ibn Shahrashub hat in seinem Buch Manareb über ihn geschrieben: Hazrat Hadi war ein vollkommener Mensch. Wenn er schwieg, kam seine Erhabenheit zum Ausdruck, und wenn er sprach, sein hoher Rang. Die damalige Zeit war von der Gewaltherrschaft der Abbasiden gezeichnet. Die edlen Nachkommen aus dem Prophetenhaus waren großem Druck und Gefahren ausgesetzt, und die Abbasiden versuchten, sie von der Bevölkerung zu trennen. Imam Hadi aber bildete ein geheimes Verbindungsnetz zwischen sich und seinen Anhängern. In den verschiedenen Teilen des Islamischen Reiches hatte er Beauftragte. Diese Vertreter nahmen Geschenke und religiöse Abgaben von der Bevölkerung entgegen und ließen sie dem Imam zukommen, damit er sie für gute Zwecke verwendet. Außerdem gelangten auf diesem Wege auch die religionsrechtlichen Fragen der Gläubigen zu Imam und umgekehrt dessen Antworten auf diese Fragen zu den Gläubigen. Imam Hadi alaihi salam führte damit eine Methode fort, die sein Vater Imam Javad alaihi salam begründet hatte. Trotz der Anstrengungen des Herrschaftsapparates gelang es vielen Wissensdürstigen, mit Imam Hadi Kontakt aufzunehmen und aus seinem Wissen zu schöpfen. 185 seiner Schüler wurden zum großen Gelehrten.
Imam Hadi war die höchste Instanz für die Rechtsgelehrten seiner Zeit. Ein wichtiger Schritt dieses Imams war, dass er die gedankliche und kulturelle Linie des wahren Islams aufrechterhielt und sie vor den Anzweiflungen durch Gegner stützte. Zu diesem Zweck musste er geeignete Gelehrte ausbilden. Zu diesen gehörten Persönlichkeiten wie Abdul Azim Hassani und Ibn Sakit Ahwazi. Zur Zeit des Imam Hadi gab es eine Gruppe von Muslimen, die auf Irrwege geraten waren. Sie nannten sich Jabbariyye und vertraten die Ansichten, dass der Mensch keinen Einfluss auf sein Handeln hat und alles ausschließlich aus höherem Zwang tut. Imam Hadi verwarf diese haltlose Ansicht durch logische Argumente. Er sagte, wenn jemand an den Zwang Jabr glaubt, bedeutet dies, er glaubt daran, dass Gott seine Diener zur Sünde zwingt und sie dann wegen Begehen von Sünden bestraft. Jemand, der so denkt, hat in Wahrheit Gott als ungerecht betrachtet und ihn verneint. Ibn Sabbagh Maliki, ein sunnitischer Denker, hat über die hohen Tugenden Imam Hadis gesagt: Überall wird von den Tugenden Abul Hasan Hadis gesprochen. Keine Tugend wird genannt, es sei denn, dass gleichzeitig sein Name fällt. Er hat ein mildes Verhalten, handelt gerecht und seine freundschaftlichen Handlungen beruhen auf Wohlwollen. Sein Edelmut, seine innere Ruhe, sein freundliches Verhalten und sein Mut riefen stets die Erinnerung an das Verhalten des Propheten wach. Menschen, die aufrichtige Freundschaft hegen, üben große Anziehungskraft auf, aber Menschen, die nur sich selbst lieben, stoßen die anderen ab. Deshalb hat Imam Hadi, gegrüßt sei er, gesagt: Wer sich selbst liebt, mit dem werden viele unzufrieden sein. Imam Hadi wurde vom Abbasiden-Herrscher in Samarra sehr schlecht behandelt, aber er gab dennoch nicht auf. Der Abbasiden-Kalif ließ daher schließlich dieses Licht der Rechtleitung erlöschen und den Imam vergiften. Imam Hadi fand am 3. Rajab 254 nach der Hijra, ca. 886 nach Christus, 41 Jahre jung, den Märtyrertod. Er wurde in Samarra beigesetzt. Wir kondolieren zu diesem traurigen Anlass und schließen mit einigen Worten von diesem Imam. Wer im Recht ist, aber unklug handelt, löscht möglicherweise das Licht seines Rechtes durch sein unkluges Verhalten aus. Und Streit ist ein alter Freund der Vernichtung. Aber auch bittet Gott außerordentlich viel um Vergebung und dankt ihm außerordentlich viel. Dann werdet ihr alles Glück und allen Segen der Welt und des Hiernachs erreichen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.